Guten Morgen allen, auch von meiner Seite her. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Bei mir gibt es in meinem Leben Leute, die sind mir sympathisch. Da finde ich gerade, cool, mit dem könnte ich das halbe Leben verbringen. Und es gibt Leute, die sagen, irgendwie haben wir nicht die gleiche Wellenlänge. Das ist in meinem Leben so. Und manchmal ist es auch in diesen Geschichten so, die man lesen tut. Vielleicht geht es dir auch so, Judith, in all diesen Geschichten, die du lesen tust. Es gibt solche Leute, die sind dir sympathisch, findest du cool. So wie die möchte ich auch sein. Und dann gibt es Leute, die man sagt, nein, doch lieber nicht. Irgendwie sind mir die ein bisschen unsympathisch. Und ehrlich gesagt, der Josef ist so einer, wo ich das Gefühl hatte, ein bisschen unsympathisch. Da ist so ein verwöhnter, junger Schnösel, auf dem Vater bevorzugt wird. Und der weiss nichts Besseres, als damit zu blöffen. Erzählt das seine Brüder, also mit seinem Mantel. Schaut mal, wie cool ich bin. Ich habe krasse Träume gehabt, dass ich mal vor euch stehe und ihr alle verbeugt euch vor mir. Irgendwie ein bisschen unsympathisch. Ich weiss nicht, ob es euch auch schon so gegangen ist. Es gibt so Bibelgeschichten, die habe ich schon 100 Mal gehört. Am Anfang in der Sonntagsschule 3-4 Mal. Ich weiss nicht, haben die in der Sonntagsschule Josef auch schon durchgenommen? Wisst ihr noch? Ich glaube auch schon, he. Und jetzt kommt es heute schon wieder. Und die, die alt sind, die haben es schon 100 Mal gehört. Aber das Verrückte ist, manchmal liest du so eine Geschichte und plötzlich fällt dir etwas auf, was dir vorher noch nie aufgefallen ist. Wir haben im Hauskreis den Josef durchgenommen, den ganzen ersten Buch Mose. Und da ist mir beim Josef so etwas aufgefallen. Im letzten Kapitel von der Josef-Geschichte. Und ich dachte mal, als wir es durchgenommen haben, irgendwie im Januar oder Februar, darüber muss ich mal predigen. Und heute ist der Tag. Gut, der Josef. Vielleicht noch 2-3 Wörter zum Josef und jetzt würde ich gerne eine Präsentation haben, genau. Predigt heisst kein Happy End für Josef. Und ihr wisst dann am Schluss, warum man sich das kein Happy End nennen. Der Josef. Ja, wir müssen sie einschalten. Der Josef, das ist eigentlich eine krasse Geschichte. Er ist von einem Hirt, von einem einfachen Schafhirt, ist er aufgestiegen zum Vizekönig von Ägypten. Und Ägypten zur Zeit von Josef war ein riesen Reich. Die haben eine grosse Armee gehabt, die haben viele Länder gehabt, die haben eine richtige Organisation gehabt mit König und Verwaltung, Beamten, Polizei, Strassen. Die sind richtig gut organisiert gewesen. Und das ist schon seit 5000 Jahren früher gewesen, wie jetzt. Wenn wir das vergleichen mit Europa, wir sind dann gerade zumal gerade etwas am Ende der Steinzeit gewesen. Bei uns haben wir gerade so herausgefunden, dass es vielleicht einfacher geht, wenn man das Bieli mit Metall macht, zum Holz spalten, wie wenn man mit einem Stein, einem spitzigen, auf dem Holz rumhackt, dass es einfach weniger Blätter gibt und schneller geht. Also wir sind noch recht weit zurück gewesen, die sind schon recht weit gewesen. Und der Josef ist Vizekönig geworden von dem riesigen Reich. Ein Aufstieg vom Schafhirt zu dem. Eine ganz verrückte Geschichte. Und jetzt gehen wir aber ein auf den Predigttext. Das ist das letzte Kapitel von der Josef-Geschichte oder von dem ganzen Buch. Ich tue euch das gerne mal vorlesen und die, die mitlesen, die haben den Bibeltext gerade davor. Weil nun ihr Vater tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef uns feindlich gesinnt ist und sich jetzt für all das Böse rächt, das wir ihm angetan haben, sagten sie. Deshalb schickten sie folgende Nachricht. Bevor dein Vater starb, wies er uns an, dir zu sagen, deine Brüder haben dir übel mitgespielt, vergib ihnen doch das große Unrecht von damals. Deshalb bitten wir dich, uns zu vergeben. Wir dienen doch demselben Gott wie unser Vater. Als Josef die Nachricht erhielt, musste er weinen. Dann kamen seine Brüder und fielen vor ihm nieder. Wir sind deine Diener, sagten sie. Aber Josef sagte zu ihnen, habt keine Angst vor mir. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Habt also keine Angst. Ich selbst will euch und eure für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte er sie und sprach freundlich mit ihnen. Also nachdem als der Jakob, der Vater von Josef, gestorben ist, haben die Brüder Angst bekommen. Die sind ja recht fies gewesen zum Josef. Und sie haben ihm die Nachricht geschickt und gesagt, ja weisst, bevor dein Vater gestorben ist, hat er noch gesagt, du sollst ihm das alles vergeben uns und sollst euch ja nicht uns rächen. Und der Josef war schlau gewesen, der hat gemerkt, hey, das ist eine Lüge. Das stimmt ja gar nicht. Es ist fast nicht möglich, dass der Jakob seinen Brüdern das gesagt hat. Weil am Schluss hat er ja mit dem Josef geredet und sehr deutlich mit dem Josef geredet, der Jakob. Und wenn er das sein letzter Wunsch gewesen wäre, dann hätte er ihm das sicher persönlich gesagt. Und ich glaube, das ist der Grund gewesen, warum Josef traurig geworden ist. So traurig, dass der mächtige Mann, der Vizekönig von so einem riesigen Reich, hat müssen anfangen zu brüllen. Und das hat mich verwundert, dass der Mann, der schon so alt ist, schon so viel erlebt hat, dass das der so mitnimmt. Und ich bin dem ein bisschen nachgegangen und habe mir jetzt erst überlegt, ja, ist denn der Josef ein bisschen sensibelchen gewesen? So ein bisschen zart beseitet? Man könnte fast sagen, ein bisschen ein Weichei. Die Antwort ist eindeutig nein. Der Josef war ein knallharter Manager gewesen. Er hat ja dem Pharao gesagt, während der guten Jahr sollen 20% von allen Erträgen als Steuern einziehen. Und während der schlechten Jahr sollen das den Leuten wieder verkaufen. Und so haben sie es gemacht. Und die Ägypter haben in den guten Jahren 20% Steuern müssen zahlen. Das ist noch recht viel. Also heisst, jedes fünfte Brötchen haben sie müssen abgeben. Und das ist eingelagert worden. Oder jeden fünfte Franken, den sie verdient haben. Und am Schluss, wo die schlechten Jahre gekommen sind und nichts mehr auf den Feldern gewachsen ist, haben sie das Ganze wieder müssen einkaufen. Und am Anfang hatten sie Geld gehabt. Dann haben sie die Nahrungsmittel können kaufen. Aber mit der Zeit haben sie kein Geld mehr gehabt. Dann hat Josef gesagt, gut, wenn ihr weiterhin zu essen wollt, dann müssen wir eure Viecher geben. Also eure Kühe, eure Esel, eure Schafe, eure Geiss und was sie sonst noch so gehabt haben. Und so sind alle Tiere nachher einem Pharao gehört. Doch leider war das auch mal Aufbruch gewesen. Und dann hat Josef gesagt, gut, wenn ihr kein Tier mehr habt und kein Geld mehr habt, müsst ihr halt alles euches Land mehr geben. Und so haben sie alles Land müssen geben, dass dem Pharao am Schluss alles Land gehört hat. Aber die Hungersnot ist noch weitergegangen. Und dann sind sie wiedergekommen und haben gesagt, ja, was können wir dir jetzt noch geben? Mach uns doch zu Sklaven vom Pharao. Und so sind alle Ägypter Sklaven geworden vom Pharao. Weil Josef den Preis nicht runtergetan hat, sondern knallhart für das Recht oder für den Pharao gemanagt hat. Also der Mann war glaube nicht so ein Weichei gewesen, wo kaum ist zu jemandem ein bisschen schlechter gegangen, gerade eingeknickt ist und affoliert worden ist. Das ganze Video, wenn du nachlesen, steht, muss ich selber nachschauen, in Mose 47, 13 bis 21. Aber vielleicht gehen wir jetzt, das habe ich gerade vergessen, jetzt springen wir noch schnell rein. Vielleicht schauen wir noch mal schnell an, was Josef denn so alles erlebt hat. So als Wiederholung für die, die vielleicht in der Sonntagsschule nicht so gut aufgepasst haben oder bei diesen 100 Mal über die Geschichte reinlesen, ein bisschen schnell durchgegangen sind. Josef ist eigentlich nicht der erste Sohn von Jakob, er war der 11. Sohn von Jakob. Das heisst, es hat den 10 vorher gegeben. Aber Jakob hat Josef am liebsten gehabt. Und er hat ihm einen schönen Mantel gegeben und ihn eigentlich eingesetzt als ältester Sohn. Und das ist damals mal recht wichtig gewesen, weil der älteste Sohn, der hat alles geerbt. Das ist der wichtigste gewesen. Und Jakob hat gesagt, du, Josef, bist eigentlich mein wichtigster Sohn. Alle ersten 10, die sind nicht so wichtig. Die sind weniger viel wert wie du. Und Josef hat dazu auch noch geträumt, das habe ich schon ein bisschen gesagt. Dass er gesagt hat, dass er geträumt hat, dass die ganze Familie und alle sich einst für ihn verbeugen wollen. Also, das Leben von Josef hat recht luxuriös angefangen, auf einem höheren Niveau. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass das seinen Brüdern nicht passt hat. Und darum haben sie ihn angefangen zu hassen. Und sie hatten ihn fast tot. Und nur weil der Ruben eingesprungen ist, haben sie ihn als Sklave verkauft. Auf Ägypten. So ist Josef etwa mit 17 Jahren ist er Sklave geworden in Ägypten. Dort ist er ins Haus vom General, von einem höheren General gekommen, vom Pharao, einem Potiphar. Das war der Chef von der Polizei und von der Gefängnis und von der Leibwache. Ganz ein wichtiger Mann. Und mit dem Josef, seinem Leben, ist es wieder aufwärts gegangen. So ist er etwa 7 bis 9 Jahre da gewesen und ist der oberste Verwalter geworden. Er ist der wichtigste Mann geworden im Haushalt vom Potiphar. Hat alles organisiert, ist der Chef gewesen von allen Sklaven, von allen Dienern, von allen Leuten dort. Aber dort ist wieder ein Schicksalsschlag gekommen. Die Frau von Potiphar, die Josef hat ihr eigentlich recht gut gefallen. Und sie hat eigentlich ein bisschen mehr von ihm wollen, als nur, dass er sein Sklave ist. Und wo Josef nicht auf das eingegangen ist, auf die Annonce, hat sie ihn der Vergewaltigung bezichtigt. Und der Potiphar hat ihr geglaubt, und Josef ist ins Gefängnis gekommen. Dort, könnt ihr euch sicher erinnern, ist die Geschichte mit den zwei Beamten vom Pharao, die er Träume deutet hat. Und obwohl der eine versprochen hat, ich denke ganz sicher an dich, wenn ich wieder freikomme, hat er ihn vergessen. Und Josef ist wie 2 weitere Jahre im Gefängnis gehockt. Und das liest sich einfach so einfach. Im Gefängnis hocken, 2 weitere Jahre. Aber das muss brutal hart gewesen sein. Unschuldig im Gefängnis hocken, nicht können frei bewegen, nur das Essen, das du gerade überkommst, nicht machen, was du willst, nicht die Leute treffen, die du willst. Und trotzdem, wenn du anderen hilfst und sie dir versprechen, ich denke ganz sicher an dich, vergessen sie sich. Vielleicht hat in dieser Zeit Josef gedacht, hey, hat mich Gott eigentlich vergessen? Was läuft eigentlich falsch in meinem Leben? Aber mit dem Josef ist es wieder aufwärts gegangen. 2 Jahre später hat der Pharao auch Träume gehabt. Und dann hat sich der Beamte daran erinnert. Und Josef ist zum Pharao gekommen und hat seine Träume können deuten. Und hat können voraussagen, dass es 7 Jahre eine gute Zeit gibt und 7 Jahre eine Hungersnot. Und hat dem Pharao noch einen guten Tipp gegeben, dass er doch soll in den guten Jahren das Geld, die Ernte speichern. Das, was ich vorher schon gesagt habe. Und dem Pharao hat das so gut gefallen, dass er den 30-jährigen Burscht gerade als seinen Vizekönig eingesetzt hat und ihm die ganze Verantwortung über das Reich gegeben hat. Weil wenn der Plan von Josef daneben geht mit dem Einlagern, dann haben sie 7 Jahre Hungersnot. Und dann überlebt das Reich wahrscheinlich nicht. Es sieht so aus, wenn es jetzt ein Happy End gibt beim Josef. Seine Brüder kommen, weil sie auch von der Hungersnot betroffen sind. Er sieht, dass sie sich bessert haben und die ganze Familie kommt auf Ägypten und alle sind eigentlich glücklich. Und dann kommt hier das Kapitel 50, wo man sieht, dass die Brüder Josef immer noch nicht vertrauen. Dass es immer noch einen tiefen Graben gibt in dieser Familie. Und dass er eigentlich immer noch allein ist, Josef. Und das ist das, wo ich mir überlege und das Gefühl habe, ja, der muss wirklich allein gewesen sein, der arme Kerl. Wenn wir uns das überlegen, mit 17 Jahren Sklaverei in ein fremdes Land, dann 7 bis 9 Jahre Sklave. Und nachher, wenn wir das ausrechnen tun, 17, sagen wir 7 sind 4, dann ist er 24 gewesen, bis 30, ist immer noch 6 Jahre im Gefängnis gehockt. Alleine. Und dann nachher ist es nicht besser geworden. Als er eingesetzt wurde als Vizekönig, ist er zwangsverheiratet worden mit einer reichen Prinzessin. Oder der Tochter von einem Priester. Und Priester sind bei den alten Ägyptern sehr angesehene Leute gewesen. Das war wie der Adel gewesen. Und ich glaube, die Prinzessin hat es nicht so extrem cool gefunden, dass sie jetzt mit so einem Schafherd aus der Wüste verheiratet wird. Die hat sich wahrscheinlich vorgestellt, dass sie einen anderen Prinz bekommt oder einen Sohn vom Pharao oder zumindest einen ganz anderen wichtigen. Und jetzt kommt sie so einen Ausländer rüber. Und man muss wissen, dass bei den Ägyptern die Israeliten, die Semiten nicht sehr angesehen sind. Wir kommen nicht später noch darauf zurück. Und die Hirten sind schon gar nicht angesehen gewesen. Das ist so das tiefste Volksniveau gewesen. Und jetzt kommt die Prinzessin der dahergelaufene Traumdeuter rüber. Wahrscheinlich ist sie nicht gerade vom ersten Moment so extrem verliebt gewesen in den Josef. Das ist eine Interpretation von mir, aber ich stelle mir es so vor. Und als Semit ist er bei den Ägyptern nie so ganz integriert gewesen. Wir merken das ein bisschen an dieser Stelle, wo die Brüder auf Ägypten kommen. Dort hocken ja alle zusammen am Tisch beim Josef. Und es ist noch speziell, wie sie dort aufgereiht sind. Das steht im 1. Mose 43. Der Josef hockt alleine am Tisch. Und dann hocken seine Brüder auch alleine am Tisch. Und ich habe alleine am Tisch, weil sie meinen, der Josef sei ein Ägypter. Und die Ägypter und die Israeliten hocken nicht zusammen am Tisch. Und die Ägypter wiederum, die hocken am anderen Tisch. Die können nicht mit den Brüdern am Tisch hocken, weil die ja Israeliten sind oder Hebräer sind. Die können aber nicht mit dem Josef am Tisch hocken, weil der auch Hebräer ist. Und die Erklärung steht gerade noch in der Bibel. Die Ägypter dürfen nicht mit den Hebräern zusammen essen, weil sie darum verunreinigt werden. Also ich glaube, der Josef war in dieser Zeit, wo er unter den Ägyptern gelebt hat, recht einsam gewesen. Aber dann ist ja zum Glück seine Familie gekommen und sein lieber Vater. Wobei, der liebe Vater ist auch noch speziell. Mir ist noch ein Stelle aufgefallen, der mich auch noch recht beeindruckt hat. Der Vater, der Jakob, denkt eigentlich auch recht an sich oder nur an sich. Und er dort ist, sagt er, ich muss schauen, ob ich die Bibelstelle habe, sagt er Folgendes, im 1. Mose 48. Heute, sagt der Jakob, der Vater, zu seinem Sohn, dem Josef, heute nehme ich deine beiden Söhne, den Ephraim und den Manasse, von dir weg, wo dir geboren wurde, ich lese es am besten vor, ist einfacher, wo dir von meiner Ankunft hier in Ägypten geboren worden sind, als meine einigen Söhne an. Sie sollen dem Ruben und dem Simeon gleichgestellt sein. Die Kinder aber, die dir nach ihnen geboren werden, sind deine eigenen. Also der Vater nimmt die Söhne, die beiden einzigen Söhne, die Josef hat, immer weg und sagt, die sind jetzt wie meine Söhne. Und du hast jetzt keine mehr. Wenn du nochmal rüberkommst, gehören sie deinen, aber die sind meine. Und der Grund ist, weil er das Gefühl hat, er habe zu wenig Söhne bekommen von seiner Lieblingsfrau, der Rahel. Dabei hat er 12 Söhne. Man kann das auf die eine oder auf die andere Art deuten. Mich hat es noch recht beeindruckt. Und vielleicht hat sich Josef nicht so extrem glücklich gefunden. Nicht so recht extrem glücklich gefühlt. In dieser Situation. Weil wir lesen nie mehr, dass Josef noch zusätzliche Söhne bekommen hat. Da fällt mir etwas auf, wo du vielleicht kannst mitnehmen, wenn du selber einsam bist und das Gefühl hast, ja, ich habe zu wenig Freunde und zu wenig Familie. Ich habe mir am Geschichte von Josef gesehen, dass es häufig nicht das Verschulden ist, dass man schlecht ist oder dass man sich daneben benimmt oder dass Gott einem strafen will. Sondern manchmal sind einfach die Lebenssituationen so, dass man in so einer Situation ist. Weil Josef hat ja eigentlich nichts falsch gemacht bis dahin. Und ist trotzdem sein ganzes Leben einsam gewesen. Das, was mir wie aufgegangen ist, ist, dass wir nicht das als Gottes Strafe mitnehmen, wenn wir mal einsam sind im Leben oder uns verlassen fühlen. Gott kann einem dennoch genug sein. Aber ich komme später noch mehr auf das zurück. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wie ist es überhaupt cool, dass der Josef die ganzen Auf und Abs, die schwierigen Zeiten in seinem Leben, die eine Katastrophe nach der anderen, wie er das geschafft hat? Wie hat er bei Gott bleiben können? Wie hat er dranbleiben in dieser ganzen Situation? Hat er echt eine besonders tiefe Beziehung gehabt zu Gott? Hat Gott besonders häufig mit ihm geredet? Hat er extrem viele Visionen gehabt und Gott hat ihm immer wieder gezeigt, ich bin bei dir und es geht so weiter und es geht so weiter. Wenn wir die Geschichte zurückdenken, sehen wir, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Er hat eigentlich keine einzige wirkliche Vision gehabt. Er hat die zwei Träume am Anfang gehabt, aber nachher hat er keine einzige Vision gehabt von Gott. Bei seinem Urgroßvater Abraham war es dauernd der Fall gewesen, dass Gott mit ihm geredet hat. Und auch sein Großvater der Isaac und sein Vater Jakob haben Visionen von Gott gehabt. Immer wieder hat Gott mit ihnen direkt geredet und ihnen gesagt, wie es weitergeht. Mit dem Josef nicht ein einziges Mal. Und eigentlich muss das noch verrückt gewesen sein, wenn wir uns das vorstellen, wenn allen vor dir Gott immer direkt geredet hat und plötzlich bei dir hört das auf, fährst du nicht an zu zweifeln? Ist das nicht noch krass? Warum ändert gerade Gott bei mir seine Art, wie er reden tut? Bin ich schlechter? Geht es mir darum so schlecht? Habe ich darum immer die Auf und Abs? Josef hat sich die Gedanken nicht gemacht, es steht einmal nicht geschrieben, dass er sie gemacht hat. Und ich glaube, da können wir vielleicht auch davon lernen, und ich habe das für mich selber mitgenommen, dass ich nicht tue, meinen Glauben mit anderen Glauben vergleiche. Dass ich vergleiche und sage, ja, wow, der dort hinten, der kann so gut beten, ich müsste eigentlich auch so gut können beten, zum Gott wirklich gefallen. Oder der spendet so viel, ich müsste eigentlich auch so viel spenden wie der andere. Oder er führt so viele Leute zu Jesus, ich müsste das auch machen, wie der andere. Oder er ist immer ein Zeugnis, der erzählt allen von Gott, das müsste ich auch machen, so wie der andere. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns annehmen, so wie wir sind. Und auf Gott und auf sein Führen und von seinem Heiligen Geist hören. Uns so annehmen, wie wir selber sind und hören, was er mit uns genau vorhat. So wie der Josef an seinen Träumen festgehalten hat und gesagt hat, Gott hat mir eine Verheißung gegeben. Ich bleibe da dran. Und egal, wie er mit mir reden tut, ich habe fest an dem. Das ist mir wichtig geworden. Und manchmal ist es noch schwierig. Als ich der Hauptleiter war vom Gate 7, haben wir mit anderen Gemeinden zu tun gehabt. Und bei den einen, die sind charismatischer gewesen. Und dann ist das Zungengebet recht wichtig gewesen. Und ich habe das eigentlich noch cool gefunden. Das Gefühl, mal, das wollte ich auch können. Dann siehst du gerade so direkt, wie der Heilige Geist aus dir rausbeten tut. Das wollte ich auch. Und ich habe gebetet und Bücher gelesen und bittet und versucht. Aber Gott hat es mir nicht geschenkt. Und ich habe dort irgendwie müssen lernen, sagen, hey, nimm dich selber an, so wie du bist. Und das, was Gott dir schenkt, das hast. Und das, was Gott sagt, das brauchst du nicht, das brauchst du nicht. Aber die Versuchung ist immer wieder da, dass man sich vergleichen tut und sagt, ja, der andere, und bin ich echt auch so, oder wie bin ich im Ranking drin? Mach es nicht, es lohnt sich nicht. Der Einzige, wo ihr dranbleiben müsst, ist bei Gott. Vielleicht denkst du jetzt, dass das im Alten Testament halt so gewesen ist, oder? Das sind düstere Zeiten gewesen. Und Gott ist hart gewesen, aber mit dem, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, ist alles viel besser und viel einfacher geworden. Jetzt ist alles Happiness. Leider muss ich dich enttäuschen. Ich habe im Neuen Testament einen Bibelvers gefunden, wo etwas anderes sagt. Oh, das ist noch etwas vom anderen. Genau, da vielleicht noch, warum muss ich sagen, dass Josef sich dran gehalten hat. Er hat den Brüdern ja gesagt, was mich betrifft, hat alles Böse, was er geplant hat, hat sich zum Guten gewendet. Und Gott, die Verheißung von Gott hat sich erfüllt. Und er hat nur auf Gott geschaut und das, was Gott in seinem Leben da hat. Und dass es bei uns heute auch noch schwierige Zeiten geben kann, das können wir lesen im Jakobus 1. Dort schreibt er, liebe Brüder, und für die Schwester gilt das auch, das ist mehr einfach im historischen Kontext, dass da steht, liebe Brüder, oder liebe Geschwister, müssen wir eigentlich sagen, oder liebe Gemeindemitglieder, würde Jakobus vielleicht heute sagen, und Mitgliederinnen. Wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst euer Glaube. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Aber wenn ihr fragt, sollt ihr auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Also das, was ganz am Anfang von der Bibel gegolten hat, das gilt am Schluss auch noch. Es gibt auch heute noch schwierige Situationen in unserem Leben. Und manchmal wird unser Glaube auf die Probe gestellt. Und vielleicht ist auch noch wichtig, es steht nicht, Gott prüft deinen Glauben. Gott ist nicht ein Lehrmeister, oder steht nicht, dass Gott ein Lehrmeister ist, einmal durch die Klasse durchgeht und sagt so, wer prüfen wir heute? Ah, ich sage zum Beispiel, du kommst jetzt eine Prüfung über und du kommst eine Prüfung über. Ich glaube, da steht, dass die Situationen in unserem Leben uns prüfen tun, oder unseren Glauben prüfen tun. Das sehen wir auch beim Josef. Zum Beispiel, dann, wo er von der Frau von Potiphar verführt worden ist, hat ja nicht Gott primär wollen, den Josef ins Gefängnis bringen, sondern die Frau von Potiphar hat mit Josef ins Bett wollen. Und Gott, was hat er jetzt können machen? Er hat zwei Sachen können machen. Er hat können die Frau von Potiphar manipulieren oder hat sie können töten. Jetzt, wenn Gott jeden Menschen tötet, der irgendwie etwas daneben macht, dann hätten wir heute kein Problem mit Überbevölkerung auf dieser Welt. Und Gott hat versprochen, dass jeder seinen eigenen Willen hat. Also tut er uns nicht manipulieren. Darum ist Josef in diese schwierige Situation gekommen, weil jemand anders egoistisch war. Und der Potiphar selber hat ja einen fairen Prozess geben, Josef. Aber er hat er einfach weggenommen und hat gesagt, ja, seine Frau wird schon recht haben und hat den Sklaven ins Gefängnis gehabt. Und häufig ist in unserer heutigen Lebenssituation ja auch so, dass wir nicht Gott uns Böses will, sondern dass die Lebenssituationen so sind. Dass es uns dreckig geht. Und wir dürfen dabei nicht vergessen, dass es nicht nur Menschen gibt, die böse sind, dass es auch noch den Satan gibt, der uns nicht gut will, der böse ist. Und am Schluss gibt die Geschichte von Josef auch uns selber Botschaft weiter. Dank dem, dass er all die schwierigen Zeiten erlebt hat, kann ich heute Morgen vorstehen und euch predigen. Und ist mir all das, was ich bis jetzt euch weitergegeben habe, wie klar wurde oder wieder neu klar wurde. Aber jetzt zurück zum Josef und eigentlich damit auch zum Abschluss von meiner Predigt. Genau. Zurück zum Josef. Der Josef hat sich an das Versprechen, das Gott in seinem Leben gegeben hat, gehalten. Er hat gewusst, Gott hat mir versprochen, dass sich alle vor mir verneigen werden, dass also mein Leben einen Sinn hat, dass ich nicht irgendwie im Gefängnis verrotten werde. Und er hat später gesehen, wie durch sein Leben ein Haufen Leute gerettet worden sind. Und genauso Versprechungen hat er auch dir gegeben, hat er auch mir gegeben. Und in meinem Leben gibt es so ein paar Bibelverse, die mir irgendwie wichtig geworden sind, die ich so mir merke und immer behalte, als die wichtigen Versprechungen, die Gott mir gegeben hat. Das ist zum Beispiel das, dass Jesus sagt, dass er bis ans Ende von allen Zeiten bei mir sein wird. Oder dass er sagt, dass er vorausgegangen ist, wo er in den Himmel aufgefahren ist und eine Wohnung vorbereitet tut für mich. Oder Psalm 23 kann so etwas sein. Und da können auch deine wichtigsten Bibelverse stehen. Und ich glaube, eine Botschaft, die die Geschichte von Josef uns weitergibt, ist, bist du bewusst, was Gott dir für Versprechungen gegeben hat. Merk dir die, lehr sie auswendig und behalte sie dir immer vor Augen. Es müssen nicht die sein, die jetzt da vorne stehen, aber merk dir einfach für dein Leben deine wichtigsten Bibelverse. Wiederhol sie immer mal wieder, schreib dir sie auf. Ja, bleib bei denen dran. Und wie als Parallele dazu, habe ich in meinem Leben also ein paar Leuchtturmerlebnisse. Was sind Leuchtturmerlebnisse? Ich habe noch nie davon gehört. Das sind Erlebnisse, die ich in meinem Leben habe, wo ich genau weiss, da hat Gott hundertprozentig eingegriffen. Das ist zum Beispiel, und das habe ich auch schon davor erzählt, aber das erzähle ich gerne immer wieder, dass Gott gut ist, habe ich erlebt während meiner Studienzeit im Tech. Ich bin eigentlich immer ein guter Schüler gewesen, es war so in der Top 5 gewesen. Ausser in Physik, dort bin ich immer so zwischen 4 und 5 gewesen. Und das war eigentlich okay gewesen, das hat locker gelenkt. Aber mich hat es genervt, die Prüfungen, wo du reinkommst und du weisst gar nicht recht, was machen und du machst ein bisschen schöne Bilder und schreibst ein bisschen aufgegeben und gesucht und hoffst, dass es genug Punkte gibt, um irgendwie eine positive Note zu bekommen. Und eines habe ich gesagt, jetzt lenkt es mir, Gott, ich will einfach einen Sechser haben in der Physik. Ich brauche es gar nicht, ich will einfach mal das Gefühl haben. Und ich hatte die erste Physikprüfung gehabt und es ist okay gelaufen. Und der Lehrer hat so die gute Angewohnheit gehabt, der hat die Prüfungen zurückgegeben, die Noten nachher. Zuerst sind die Guten gekommen, dann die weniger guten. Und du hast genau gewusst, wo sind Vierer. Und du hast gewusst, wo sind Dreier und wo sind Zweier. Und ich habe bis zum Schluss meine Prüfung nicht zurückbekommen. Und ich habe gedacht, okay, selber geschuld. Ich meine, man schuld in der Bibel sicher irgendwo, man soll Gott nicht herausfordern. Da hast du Quittung. Der Lehrer kommt zu mir und sagt, da haben wir noch den Spezialfall. Und legt die Prüfung an. Und man hatte nur eine Punktzahl oben und hat eine Formel an der Tafel, und man die Noten selber ausrechnen musste. Ich habe mit zittrigen Fingern die Noten eingegeben und es ist 8,25 gestanden. 8,25. Das ist so im Tech, dort, wo der Durchschnitt muss bei 4,1 sein. Und wenn du viel, viel besser bist wie der Durchschnitt, dann kannst du oben rausgehen, bis 8 oder noch mehr. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gewusst, Gott ist extrem gut. Und wenn du ihn um einen Sechser bittest, gibt er dir einen Achter. Und das vergiss, das muss nicht immer so sein. Aber das ist einfach, seit dem Moment weiss ich, es gibt Gott und er ist extrem gütig. Gott tut Gebete hören. Als meine Frau schwanger war mit Lisa, das ist unsere zweite Tochter, ist sie 3 Monate vor der Geburt in der Kontrolle gewesen. Und die Ärztin hat gesagt, Frau Huckenberger, jetzt kämpfen wir um den Tag. Das gibt eine Frühgeburt. Wir können um jeden Tag, wo sie noch im Bauch ist, glücklich sein. Ich bin am nächsten Sonntag da gestanden und habe gesagt, liebe Gemeinde, jetzt müssen wir beten für uns. Und Lisa ist 3 Tage vor dem errechneten Termin auf die Welt gekommen. Und niemand hat es geglaubt. Keine Ärztin, niemand. Gott kann Gebete hören in meinem Leben. Oder auch wir als Gemeinde. Ihr mögt euch vielleicht erinnern, wo wir da gewesen sind und noch 2, 3 Kinder gehabt haben. Wo wir gesagt haben, hey, wir beten für Gott. Wir beten für Kinder in dieser Gemeinde. Und jetzt schauen wir um in der Ferienzeit und es hat viele Kinder im Gottesdienst. Und ich möchte euch jetzt 2 Minuten Zeit geben, dass ihr euch selber überlegt, was sind die Leuchtturm-Erlebnisse von eurem Leben, wo ihr Gott erlebt habt. Die Erlebnisse, wo, auch wenn es mal dunkel wird, wenn ihr mal im Gefängnis hocken, wenn es schwierig wird, und ihr daran denkt und sagt, Gott ist gut, Gott erhört mich und Gott ist bei mir. Ich hoffe, dass jeder, das ist knapp in 2 Minuten, ich hoffe, dass jeder jetzt ein Erlebnis oder 2 oder 3 hat. Und wenn du nichts hast, dann überleg dir, nimm das weiter. Nimm es weiter in die nächste Woche und überleg dir, wo Gott eingegriffen hat in deinem Leben. Und du kannst alles vergessen, was ich heute Morgen erzählt habe, das ist egal. Wenn du die 2, 3 Erlebnisse mitnimmst, wo Gott persönlich bei dir eingegriffen hat, dann hast du schon genug mitgenommen. Und wenn du keins hast, dann red mit Freunden darüber oder bitte Gott, dass er dir Erlebnis schenkt, wo so wie ein Leuchtturm über deinem Leben leuchtet und dir zeigen, dass, wie gross das Gute er ist. Nimm das mit. Und zum ganz zum Schluss, weil Judith Happy End lieber hat wie tragische End und weil wir nicht wollen, tragisch enden wollen. Josef war gleich noch glücklich gewesen zum Schluss von seinem Leben. Er ist 110 Jahre alt geworden und hat mit seinen Enkeln und dem Kind von seinen Kindern noch gute Zeit gehabt. Und als er gemerkt hat, dass es zum Sterben geht, hat er seinen Leuten nochmal den Ratschlag gegeben und gesagt, haltet an den Versprechen von Gott fest. Und das ist für uns auch wichtig. Halten wir an den Versprechen von Gott fest, den Leitvers aus der Bibel und an den Erlebnissen, die wir persönlich gemacht haben. Ich möchte beten zum Schluss. Ja, du grosser und guter Gott, ich sage dir vielmals danke, dass wir dich persönlich erleben dürfen. Dass du nicht ein ferner Gott bist, sondern dass du ein guter Gott bist. Und manchmal sind wir in ganz schwierigen Situationen, wo wir nicht auswissen, wo es uns dreckig geht, wo wir denken, du hast uns verlassen oder du bestrafst uns. Ich bitte dich, dass du uns in diesen Situationen Mut gibst und die Weitsicht gibst und dass wir in diesen Situationen können uns an deine Versprechen halten, an die Erlebnisse, die wir mit dir gemacht haben, an die Verheißung aus deinem Wort. Dass wir die Ewigkeit im Blickfeld behalten können. Und dass wir wissen dürfen, wie in diesen Situationen, du bist uns nach. Gerade in diesen Situationen. Ich lobe und preise dich, dass du jeden von uns gern hast. Und bei jedem von uns bist. Bis das Ende von allen Zeiten. Und bis wir mal zusammen bei dir dürfen sein. Im Himmelreich. Amen.